Morgen. Oh ja. Ich denke, das Lied, was wir gerade gesungen haben, beschreibt ganz treffend zum einen die Dame, von der Thomas gerade gelesen hat. Und dieselbe Dame kommt im Predigttext jetzt auch vor. Sie wird ja sehr unterschiedlich benannt, aber es geht um eine und dieselbe Frau. Und wir hören als erstes den Predigttext, aber vorher möchte ich gerne nochmal mit uns beten. Ja, danke, Jesus Christus, dass wir zusammenkommen dürfen, um von dir zu lernen, um dein Wort zu hören, aufzunehmen. Möchte ich bitten, dass wir es bis in unser Herz dringen lassen und einfach verstehen, was du uns sagen willst. Amen. Thomas hat uns die Geschichte gerade aus dem Markus-Evangelium gelesen. In unserer Predigtreihe sind wir ja in Matthäus, Kapitel 15, die Verse 21 bis 30. Ich lese mal zum einen nach der Neues Leben Bibel. Da gibt es ein paar interessante Infos zur Gegend. Und zum anderen eben den Text, den wir eben gehört haben aus Markus, jetzt aus Matthäus. Der Glaube der kanaanäischen Frau, so ist es überschrieben. Mein Predigtthema dazu, dennoch. Jesus verließ Galiläa und zog nach Norden in die Gegend von Tyrus und Sidon. Eine kanäische Frau, die dort lebte, kam zu ihm und bat ihn inständig: Hab Mitleid mit mir, o Herr, Sohn Davids. Meine Tochter hat einen bösen Geist in sich, der ihr schlimme Qualen bereitet. Jesus antwortete ihr nicht. Er sagte kein Wort. Doch seine Jünger drängten ihn, ihre Bitte zu erfüllen. Sie belästigt uns sonst weiter mit ihrer Bettelei, sagten sie. Da sagte Jesus zu der Frau: Ich bin gesandt worden, um dem Volk Israel zu helfen, Gottes verlorenen Schafen und nicht denen, die keine Juden sind. Sie lief jedoch hinter ihm her, warf sich vor ihm nieder und bat ihn wieder: Herr, hilf mir doch. Es ist nicht recht, den Kindern das Essen wegzunehmen und es stattdessen den Hunden vorzuwerfen, sagte er. Du hast recht, antwortete sie. Aber selbst Hunde dürfen die Krümel fressen, die vom Tisch ihres Herrn fallen. Da sagte Jesus zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Deine Bitte soll erfüllt werden. Und im gleichen Augenblick war ihre Tochter gesund. Diese beiden Texte sind sicherlich nicht ganz einfach zu verstehen. Martin Luther soll einmal über diesen Text gesagt haben, es sei der schwierigste im Neuen Testament. Weiß ich nicht, ob das so ist. Aber es gibt auf der anderen Seite Ausleger, die sagen, in diesem Text hat Jesus, durch den ja alles geschaffen wurde und der eigentlich alles weiß, der sagt: Es fällt kein Haar von eurem Haupt ohne den Willen meines Vaters. An diesem Text hätte Jesus lernen müssen, dass das Evangelium auch für die Nichtjuden, also für die Heiden bestimmt ist. Kann ich mir nicht vorstellen, dass Jesus, der seit Anbeginn der Welt einfach da ist, durch den alles geschaffen wurde, nicht wusste, dass das Evangelium eben auch zu den Heiden kommt. Aber ganz sicher ist dieser Bericht eine der schönsten Glaubensgeschichten des Neuen Testamentes. Es heißt ja, eine gute Predigt hat drei Teile. Also habe ich das mal so eingeteilt, wobei der Teil 3 hat noch einige Unterpunkte. Als erstes ein paar Vorbemerkungen. Wir sind ja so im Matthäusevangelium inzwischen ziemlich fit. Wir wissen, Jesus war auf der Westseite des See Genezareth. Dort geschah das Wunder, dass Petrus auf dem Wasser gehen konnte. Anschließend gab es das Wunder der Speisung von vielen tausend Menschen mit sehr wenig Lebensmittel. Es reichten 7 Brote und 5 Fische. Und es blieb jede Menge übrig. Dann, das haben wir ja letzte Woche gehört von unserem Pastor Wolfgang Schmidt, der Disput mit den Pharisäern über die Reinheit. Wolfgang hat seinen Titel genannt, seine Predigt genannt, aus tiefstem Herzen. Und jetzt ist Jesus auf dem Weg ins Ausland. Von Galiläa macht er sich mit seinen Jüngern auf, um nach Tyros und Sidon, zumindest in die Gegend dort, zu kommen. Also Jesus war irgendwo hier unten und wanderte nach Tyros oder Sidon oder irgendwo dazwischen. Den Ort könnt ihr euch auch schon mal merken, Zapat. Eine Strecke von ungefähr 70 oder auch 90 Kilometer, wobei allein der Weg von Tyros nach Sidon sind so etwa 40 Kilometer. Es gab kein Auto, es gab kein E-Bike. Jesus und seine Jünger mussten wandern. Sidon wird im Alten Testament zum ersten Mal erwähnt in Josua 19 bei der Landverteilung. Entschuldigung, das war eins zu weit. Ganz da oben ist Sidon. Es gehörte zu dem Gebiet, das dem Stamm Ascher zugesprochen wurde. Dort wird erwähnt, dass Sidon eine große Stadt ist. Im nächsten Vers heißt es dann in Josua 19 von Tyros, dass es eine befestigte Stadt ist. Die nächste Erwähnung von Tyros gibt es dann in 2. Samuel bzw. auch in 1. Könige. Dort wird jeweils berichtet, dass der König Hiram, König von Tyros, dem König David Zedernholz lieferte und eben auch Zimmerleute schickte, um den Königspalast von David zu bauen. Das war so etwa in der Zeit zwischen 1000 bis 950 vor Christus. Und dann im Jahr 930 geschah etwas ganz Gravierendes, was vielleicht auch für unser Textverständnis heute wesentlich ist. In 1. Könige 11 heißt es im Vers 29, eines Tages, als Jerobeam, ein Aufseher Salomos über Fronarbeiter Jerusalem verließ, begegnete ihm auf der Straße der Prophet Ahija aus Silo, der einen neuen Mantel trug. Die beiden waren allein auf dem Feld, und Ahija nahm den neuen Mantel, den er trug, und riss ihn in 12 Stücke. Dann sagte er zu Jerobeam: Nimm 10 von diesen Stücken, denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich entreiße Salomo das Reich und gebe dir 10 Städte. Das wurde dann das Nordreich oder eben Israel. Alles, was hier so grün ist. Und die verbleibenden beiden Stämme, Juda und Benjamin, wurden eben Juda genannt. Das heißt, ursprünglich beim Auszug aus Ägypten wurden alle 12 Stämme als Israel bezeichnet. Nach dieser Trennung, die Gott veranlasst hat, gab es eben Juda mit Königen, die überwiegend taten, was Gott wohlgefiel, und Israel mit keinem einzigen König, der nach Gottes Geboten lebte und handelte. Im weiteren Zeitgeschehen wird der Begriff Israel aber nicht immer nur für diese zehn Stämme genannt, sondern manchmal, so wie jetzt auch in unserem Text, für alle 12 Stämme. Jetzt wird es kompliziert. Daraus folgt, alle Juden sind Israeliten, aber nicht alle Israeliten sind Juden. Merkt euch das gut. Die 10 Stämme nach der Verschleppung nach Babylon, sie kehrten nicht wieder in ihr angestammtes Land zurück. Nur die Stämme Benjamin und Juda kehrten etwa im Jahr 530 vor Christus zurück. Das können wir in Esra und Nehemia nachlesen. Sie bauten damals Jerusalem und den Tempel und auch die umliegenden Städte wieder auf. Von den 10 Stämmen Israels schreibt Hosea im Kapitel 7 im Vers 8, mein Volk Israel mischt sich unter die Völker. Sie sind ungenießbar geworden wie ein Fladenbrot, das man vergessen hat zu wenden. Nochmal so ein bisschen was zu Sidon und Tyros und der Gegend. Aus Sidon kam Isabel, eine Königstochter. Sie wurde die Ehefrau von Ahab, richtig. Und sie führte halt eben den Baalskult in Israel ein. Und etwas südlich von Sidon lag Zapat, haben wir eben auf der Karte gesehen. Dort wirkte Elia dieses Wunder, dass Mehl und Öl in den Gefäßen einer Witwe nicht ausgingen während einer langen Dürrezeit. Und der Sohn dieser Witwe starb und Elia erweckte ihn wieder zum Leben. Bis zur Zeit Alexander des Großen, so im 3. Jahrhundert vor Christus, waren Tyrus und Sidon bedeutende Handelsstädte. Dann wurde eine Ankündigung aus Hesekiel 28 wahr. Sie wurden zerstört. Aber es gab sie noch als Städte. In Apostelgeschichte 21 wird uns berichtet, dass Paulus auf seiner Reise nach Jerusalem in Tyrus Halt machte, weil das Schiff, mit dem er reiste, dort entladen wurde. Und er traf in Tyros Glaubensgeschwister. Vor seiner Weiterreise mit dem Schiff betete die ganze Gemeinde mit ihm zusammen am Strand. Soweit die Vorbemerkungen. Die eigentliche Glaubensgeschichte. Diese, ja, ich würde mal sagen, geschichtsträchtige Gegend machte Jesus sich nach dem Streitgespräch mit den Pharisäern auf. Ob es eine Flucht war, weil seine Verhaftung zu der Zeit vielleicht schon drohte, oder ob er einfach nur mit seinen Jüngern eine Auszeit haben wollte, wissen wir nicht so genau. In der Lesung haben wir aus dem Paralleltext eben gehört, dass Jesus dieses Zurückziehen auf keinen Fall gelungen ist. Er trifft eine Frau. In unserem Text steht eine kanaanäische Frau, nach Markus eine Griechin aus Syrophönizien. Das war einfach diese Gegend da rund um Sidon. Jedenfalls eine Heidin. Sie macht sich sofort auf zu Jesus. So wie eben in dem Lied. Ich kann kommen, so wie ich bin. Manche Übersetzungen sagen, dass Jesus in einem Haus war. Die Frau war also ganz schön mutig, als Nichtjüdin Jesus in einem Haus aufzusuchen und ihn dann auch noch direkt mit einer Bitte zu bestürmen. Entschuldigung, irgendwie kratzt gerade so ein bisschen. Das Erste, was wir von dieser mutigen Frau hören, ein Schrei, hab Mitleid, oder erbarme dich meiner, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter hat einen bösen Geist in sich, der ihr schlimme Qualen bereitet. Die Anrede, Herr, ist ja verständlich. Aber woher weiß diese Frau, dass Jesus der verheißene Sohn Davids war? Überlegt mal so ganz kurz, gibt noch einige Begebenheiten, wo Menschen, aber durch die Bank eben Menschen aus Israel, aus Juda, Jesus als Sohn Davids anreden. Der blinde Bartimäus oder zwei Blinde auf dem Weg oder selbst die Pharisäer antworten Jesus, dass der Messias der Sohn Davids ist. Wenn wir die Geschichten in den beiden Berichten oder überhaupt die Evangelien so ein bisschen vergleichen, dann waren bei den Menschen, die Jesus am See Genezareth besuchten, auch Menschen aus Tyros und Sidon, so heißt es in Markus 3. Vielleicht, oh, ich bin eine Folie zu schnell. Lassen wir noch. Da wollte ich hin. Vielleicht haben diese Menschen nach ihrer Rückkehr in ihre Heimat Sidon oder Tyros den Daheimgebliebenen von Jesus berichtet. Aber so einen Bericht hören und dann einfach unangemeldet bei diesem Herrn, bei diesem Sohn Davids aufschlagen, war sicher nicht unbedingt angebracht. In Matthäus 8 sagt der Hauptmann zu Jesus, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Hier bestürmt eine Heidin Jesus wohl in einem Haus. Der Hauptmann, ja auch ein Heide, redet Jesus einfach mit Herr an. Die Frau redet Jesus mit seinem alttestamentlichen Titel an, Sohn Davids. Diese Frau schreit einfach ihre ganze Not heraus. Meine Tochter wird von einem Dämon gequält. Wir erfahren nicht, wie viel Versuche sie schon unternommen hat, ihre Tochter heilen zu lassen. Ob sie bei Zauberern war, ob sie Heiler getroffen hat oder ob ihr irgendjemand gesagt hat, so wie es vor einigen Wochen in einem Idea Pro und Contra Artikel hieß, es gibt keine Dämonen, das sind alles nur psychische Probleme. Die Vorgeschichte kennen wir nicht, aber jetzt hofft diese Frau, den Arzt gefunden zu haben, der ihrer Tochter helfen kann, der sie heilen kann. Doch was geschieht? Gar nichts. Jesus reagiert auf ihren Schrei überhaupt nicht. Sie redet ihn an mit Sohn Davids. Aber der Sohn Davids bleibt stumm. Warum reagiert er nicht? Will er sie weiter prüfen, ob sie ihm wirklich vertraut, dass er ihr nicht helfen will, weil er nur zum Volk Israel gesandt ist? Glaube ich nicht. Sonst hätte er ja wahrscheinlich auch den Knecht des römischen Hauptmanns nicht geheilt. Warum Jesus dieser Frau gegenüber anfangs so abwehrend, so schweigsam ist, erfahren wir nicht. Im nächsten Akt schalten sich die Jünger ein, die ganz offensichtlich von dieser Frau arg genervt sind. Sie schicken die Frau nicht selbst weg, aber sie bitten Jesus, dass er diese Nervensäge doch fortschicken soll. Und je nach Übersetzung mit oder ohne Erfüllung ihres Wunsches. Sie waren schließlich ins Ausland gegangen, um Ruhe zu haben und nicht, um sich von irgendjemand nerven zu lassen. Anteilnahme an der Not dieser Frau? Bei den Jüngern gerade Fehlanzeige. Es geht ihnen in dem Moment nur um ihr eigenes Wohlergehen. Sie wollen Ruhe haben. Aber sie wollen eben auch nicht selbst entscheiden. Sie überlassen Jesus die Entscheidung und der meldet sich tatsächlich jetzt auch zu Wort. Nicht zu seinen Jüngern, sondern zu der Frau. Er sagte, ich bin gesandt worden, um dem Volk Israel zu helfen, Gottes verlorenen Schafen. Nicht denen, die keine Juden sind. Deshalb also eben meine relativ lange Vorbemerkung, dass wir das einfach so ein bisschen differenzieren können. Wer ist das Volk Israel, wer sind die Juden? Das war im Alten Testament angekündigt und Jesus selbst sagt ja bei der Aussendung seiner Jünger in Matthäus 10, Jesus sandte die 12 Jünger aus und gab ihnen folgenden Auftrag. Geht nicht zu den Menschen, die Gott nicht kennen, oder zu den Samaritern. Geht nur zu den Menschen aus dem Volk Israel. Sie sind Gottes verlorene Schafe. Aber was bedeutet diese Aussage Jesu für die Frau? Es heißt doch schlicht und einfach, nein, du kannst keine Hilfe von mir erwarten. Was bedeutet die Aussage für die Jünger? Die Entscheidung Jesu erfolgt nicht aus irgendeinem Gefühl heraus oder aus der momentanen Situation. Dann hätte er dieser Frau sicherlich sofort geholfen. Seine Entscheidung entspricht seinem göttlichen Auftrag. Und dieser göttliche Auftrag, der verleiht Jesus Weisheit und Kraft für jede Situation. Aber die Frau lässt sich einfach auch durch diese Aussage nicht unterkriegen. Ganz im Gegenteil, sie nimmt einen neuen Anlauf, wendet sich wieder direkt an Jesus. Sie versucht es nicht über Petrus oder über Johannes oder einen der anderen Jünger. Sie versucht es auch nicht über Maria, wie wir es vor einigen Tagen auf einer Beerdigung gehört haben. Sie fällt direkt vor Jesus nieder und sagt, Herr, hilf mir. Sie weiß, dass sie keinen Rechtsanspruch auf diese Hilfe hat. Sie begründet ihre Bitte nicht. Sie hält keine großen Reden. Sie fleht einfach nur um Gnade. Ich denke, ihre Not muss schon unvorstellbar groß gewesen sein. Und die Antwort, die Jesus ihr zum zweiten Mal gibt, die hat sie sicherlich total umgehauen in dieser Situation. Es ist nicht recht, den Kindern Essen wegzunehmen und stattdessen den Hunden vorzuwerfen, sagt Jesus. Denkt sich an eine ganz harte Aussage. Jesus vergleicht die Frau und damit auch alle Heiden mit Hunden. Tiere, die heute wie damals Haustiere oder Wachhunde waren, die auch wild lebten. Jesus unterstellt dieser Frau, dass das, was für sein Volk, für das Volk Israel gedacht war, dass sie das für sich haben möchte. Und es stimmt ja auch. Sie erwartete von dem Messias des Volkes Israel Hilfe. Aber die Frau ist ganz schön schlagfertig. Sie antwortet Jesus, du hast recht, aber selbst Hunde dürfen die Krümel fressen, die vom Tisch ihres Herrn fallen. Damals fraßen die Hunde und nach Markus waren es ja kleine Hunde, das, was im Hause vom Tisch runterfiel, sparte den Besen. Oder sie suchten sich ihr Fressen draußen. Heute, hierzulande, werden manche Hunde besser ernährt als manche Kinder. Diese Frau stellt sich unter diese harten Worte Jesu. Sie lässt sich durch Jesu Aussage trotzdem nicht abschrecken. Sie sieht noch einen Weg für sich. Wenn ich kein Brot bekomme, dann wenigstens die Bröckchen, die Krümel, die vom Tisch runterfallen. Vielleicht geschah diese Begebenheit gerade während eines Essens im Haus. Dann war ihre Aussage situationsbezogen, es fielen Krümel auf den Boden. Dann war das, was sie gerade erlebte, ganz praktischer Anschauungsunterricht. Aber auch wenn es nicht beim Essen geschah, stimmt es. Hunde lebten von dem, was vom Tisch der Reichen abfiel. Denken wir an die Geschichte von Lazarus im Lukas 16. Die Frau stellt fest, ich bin Heidin, ich bin wie ein Hund. Ich habe gehört, was du in Israel bewirkt hast. Und wenn davon auch nur ein Bröckchen für mich abfällt, dann genügt mir das. Das ist mehr für mich als alle Heilkunst von Ärzten oder Zauberern, die ich bisher erlebt habe. Das Vertrauen dieser Frau in die Vollmacht Jesus, es ist riesengroß. Und dieses nicht abschrecken lassen ist für sie und auch für ihre Tochter lebensrettend. Ihre Beständigkeit, ja ihre Hartnäckigkeit führt zu einer gewaltigen Aussage. Da sagte Jesus zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß, deine Bitte soll erfüllt werden. Und im gleichen Augenblick war ihre Tochter gesund. Was war oder was ist das Entscheidende an diesem Bericht? Der Glaube dieser Frau oder ihr unsagbar großes Vertrauen, dass Jesus ihr Problem lösen kann? Sie erlebt, dass auch sie als Heidin zu jener Zeit, als Jesus den weltweiten Missionsbefehl noch nicht gegeben hat, die Gnade Gottes erfahren durfte. Sie erlebt auch, dass man im Bitten um Gottes Gnade manchmal hartnäckig sein muss. Das Dritte. Was lernen wir aus dieser Begebenheit? Der Punkt 3a. Der Glaube wagt es, Jesus anzusprechen. Ich darf so kommen, wie ich bin, haben wir eben gesungen. Und ich denke, jeder von uns hat schon viele Gelegenheiten genutzt, um Jesus anzusprechen, ihm zu danken, ihn zu loben. Durch ihn auch unserem himmlischen Vater, aber auch ihm unsere Bitten vorzutragen, sei es im stillen Kämmerlein, im Gebetskreis oder auch hier im Gottesdienst. Die Frau überwindet alle Hemmungen. Sie kommt mit ihrem Anliegen in die Öffentlichkeit zu Menschen, von denen sie wahrscheinlich niemanden kennt. Das muss nicht immer so sein. Wichtig ist, dass wir mit unserem Anliegen direkt zu Jesus kommen. Ich habe es eben schon gesagt, wir brauchen weder einen Mittler noch eine Mittlerin. Aber noch etwas können wir von dieser Frau lernen. Sie rechnet Jesus keine eigenen Verdienste vor. Ja, ich habe dies und jenes für dich getan. Jetzt darfst du oder jetzt musst du was für mich tun. Nein, sie weiß, der Sohn Davids kann ihre Bitte erfüllen. Aber das ist dann pure Gnade. Was unterscheidet uns von dieser Frau? Diese Frau hatte eine einmalige Gelegenheit, die sie genutzt hat. um Jesus anzusprechen. Wir dürfen das 1440 Minuten pro Tag und 7 Tage in der Woche und 52 Wochen im Jahr tun. Also immer. Nutzen wir diese Gelegenheit, unseren himmlischen Vater durch Jesus Christus anzubeten, ihm zu danken, ihm unser Versagen, unsere Schuld, die sicher bei mir zumindest täglich neu anfällt, zu bringen, Fürbitte zu tun für so vieles, vor allem ihm danken, dass immer noch Gnadenzeit ist. Der Punkt B. Der Glaube dieser Frau wächst, obwohl Jesus stumm bleibt, obwohl er erstmal Nein sagt. Wie verzweifelt muss diese Frau gewesen sein, wie niedergeschlagen. Wie oft geht es uns ähnlich, dass wir eine Situation gar nicht ändern können, obwohl wir doch schon so lange dafür beten. Wie oft haben wir den Eindruck, als wollte Gott von uns gar nichts wissen, als hört er nicht, als schweigt er einfach. Aber wie oft wird durch eine solche Prüfung auch unser Glauben gestärkt? Wie oft erfahren wir in oder nach einer Leidenszeit Glaubenswachstum? Auch wenn wir viele Dinge, die in unserem Umfeld oder eben auch weltweit geschehen, absolut nicht verstehen können. Da stirbt die Frau eines Missionars an Bauchspeicheldrüsenkrebs. 3 Jahre später erkrankt eins ihrer Kinder an einer Autoimmunerkrankung, die innerhalb kürzester Zeit zum Nierenversagen führt. So, dass dieser Sohn diese Woche notfallmäßig dialysiert werden musste. Er wartet dringend auf eine Nierentransplantation. Das können wir rein menschlich nicht verstehen. Und doch lässt Gott das zu. Und dieses Kind, er ist 21, ist in seinem körperlichen Leid ein Zeugnis für seine Umgebung. Noch etwas Entscheidendes können wir von dieser kanaanäischen Frau lernen. Sie kommt mit ihrem Anliegen direkt zu Jesus. Und genauso dürfen auch wir mit unseren Anliegen direkt zu Jesus kommen. Eigentlich noch besser, wir dürfen durch Jesus zu unserem himmlischen Vater kommen. Der dritte Unterpunkt, dennoch. Die Frau erfährt erst ein knallhartes Nein von Jesus. Ihre Antwort darauf, ja, Herr. Sie erträgt eine erneute Ablehnung und sieht doch ihre einzige Hoffnung nur bei Jesus. Ihr Glaube, dass Jesus und nur Jesus ihr helfen kann, ist unerschütterlich. Wie ist das bei dir? Wie ist das bei mir? Wie oft verzweifeln wir? Wie oft ist unser Vertrauen in das Wirken Jesu erschüttert, weil es eben doch nicht so geht, wie wir gerne hätten oder wie wir uns das vorstellen? Wie verzweifelt war Paulus, dass Jesus ihn nicht heilte? Aber der Herr sagte ihm: Lass dir an meiner Gnade genügen. Wir sehen das Chaos aktuell in der Welt. Wir verstehen es nicht. Vor allem das menschliche Leid, das durch diesen Krieg und die Zerstörung entsteht. Aber Jesus sagt uns, dass vor seiner Wiederkunft viele schreckliche Dinge geschehen werden. Dennoch dürfen wir glauben, dass er der Herr ist, der alles in Händen hält. Vor allem ist er der für deine und meine Schuld ans Kreuz gegangen ist. Ein letzter Punkt. Glaube, das Ergebnis. Jesus lobt den großen Glauben dieser Frau und erfüllt ihren Herzenswunsch. Das Vertrauen dieser Frau hat Jesus nicht enttäuscht. Und das soll uns Mut machen, unser Vertrauen ganz auf Jesus zu setzen. Egal was geschieht, egal wie lange wir auf eine Antwort warten. Ich habe eben von einem jungen Mann erzählt, mit seinen massiven Nierenproblemen. Das ist einer der Söhne von Uwe Müller in Split. Denn Uwe Müller kennen viele von uns, Cousin von Karin, der als Missionar seit vielen Jahren in Split ist, der vor einigen Jahren seine Frau mit Bauchspeicheldrüsenkrebs verloren hat und wie gesagt jetzt einer der Söhne lebensbedrohlich erkrankt. Und irgendwie hat Sven Kontakt gehabt zu einem Reporter in Split und in einer Tageszeitung erschien dann folgender Artikel, nicht auf Deutsch, aber in Kroatisch. Sven sagt, ich mache viele Dinge. Wir organisieren viele Dinge für junge Leute von verschiedenen christlichen Veranstaltungen. Camps, Geselligkeiten, neue Leute kennenlernen, Bibelstudium. Ich übernehme oft Verantwortung und es macht mir sehr viel Spaß. Ich freue mich, meine Geschichte mit anderen Menschen teilen zu können. Gott ist das Wichtigste in meinem Leben und ich versuche, ihn immer an die erste Stelle zu setzen. Ich würde nicht sagen, dass ich zu viel Arbeit hatte und deswegen krank wurde. Aber die Krankheit war schon lange da und ich wusste es nicht. Ich kann keinen Sport mehr machen. Ich kann nichts essen, was ich früher genossen habe. Ich esse Essen ohne Salz. Ich esse begrenzt Fleisch. Wenn es mir schlecht geht, kann ich nichts essen. Vieles, was ich getan habe, kann ich nicht mehr tun. Im Moment fällt mir auch das Lernen sehr schwer, weil ich mich wegen des Drucks nicht konzentrieren kann. Alles, was ich gerne tat, wurde über Nacht ausgelöscht. All dies wäre ohne Gott viel schwerer zu ertragen. Diesen übernatürlichen Frieden zu spüren. Du glaubst einfach, dass sich die Situation zum Bessern wenden wird, sagt Sven voller Hoffnung. Schließlich schickte er eine Nachricht. Das Leben ist schwierig. Viele Dinge können uns demotivieren und manchmal schätzen wir die Dinge um uns herum zu wenig. Wenn du denkst, dass das Leben keinen Sinn hat, dann denke darüber nach, warum wir hier sind. Gott ist die Lösung für die Fragen nach dem Warum. Wenn etwas wichtig ist, wo du denkst, dass du Frieden finden kannst, dann schlage die Bibel auf. Dort steht, was er uns bietet und was wir von ihm, also von Gott, lernen können. Ziel und Lösung von allem ist eine Beziehung zu Jesus Christus. So das Fazit von Sven Müller, soweit der Artikel aus der Tageszeitung in Split. Damit sind wir am Ende der Predigt. Ich möchte beten, ihr dürft dazu gerne aufstehen. Wir danken Jesus Christus für diesen Bericht, den wir von dieser kanaanäischen Frau in deinem Wort hören dürfen. Danke für das Zeugnis, das sie für uns ist, dass wir mit unseren Bitten zu dir kommen dürfen, dass wir dich bestürmen dürfen mit dem, was uns auf dem Herzen liegt, was uns Sorgen macht, was uns Kummer macht. Danke, dass wir wissen dürfen, wenn du unser Herr und Heiland bist, dann wird alles gut, spätestens dann, wenn du kommst, um die Deinen heimzuholen. Und so möchten wir dich auch für Sven bitten. Du weißt, dass er jetzt notfallmäßig in der Klinik liegt und dialysiert wird. Wir möchten dich bitten, dass du ihn aufrichtest, dass du ihm nahe bist, dass du ihm einfach die Kraft gibst, die er braucht. Ich möchte dich für die bitten, die Not leiden um deines Namens willen, weil sie verfolgt werden, weil sie in Gefängnissen sitzen. Denken in dem Zusammenhang besonders auch an Ramon. Wir möchten dich bitten für die Menschen, die in der Kriegssituation einfach auch unter extremen Bedrängnissen leiden. Wir möchten dich für die bitten, die dort in der Ukraine, aber auch in dieser Zeit dich gefunden haben als ganz persönlichen Herrn und Heiland. Sei du ihnen nah, lass sie im Glauben wachsen, segne du sie, setze sie zum Segen. Möchte ich für uns bitten, dass du uns leitest in der kommenden Woche, dass du einem jeden von uns nahe bist, dass wir deine Gegenwart ganz persönlich spüren dürfen. Segne du uns. Amen.